AutorInnen Theatertage auf Sendung. Kurz ATT on Air. Das hier ist der Beginn einer neuen Podcast-Serie. Diese Serie ist vielleicht ein kleines bisschen anders als die Serien, die ihr schon kennt. Es sitzen heute nicht zwei Personen hier im Studio und quasseln Zeugs. Nein, es sitzt heute nur eine Person hier und quasselt. Das bin ich, Jonas Hien. Ich bin Teil vom Ensemble des Deutschen Theaters Berlin. Und ich werde mich heute abstrakt unterhalten, quasi einen Dialog über große Distanz führen. Die Idee funktioniert so. Wir haben vielen Menschen, also wirklich, also sehr, sehr vielen Menschen eine E-Mail geschrieben und wir haben sie gefragt, ob sie mit uns zusammen ein internationales AutorInnen-Netzwerk schmieden wollen. Also ob sie uns etwas schreiben wollen, etwas Kleines, eine Postkarte sozusagen. Und das Besondere ist, die Menschen, die wir gefragt haben, die sind alle TheaterautorInnen aus der ganzen Welt. Also Menschen, die normalerweise Theaterstücke schreiben, die in Theatern irgendwo auf der Welt aufgeführt werden. Klar. Diese Menschen haben wir also gefragt, ob sie uns etwas schreiben können. Und zwar auch nicht irgendetwas, sondern eine Antwort auf die wahrscheinlich größte Frage momentan, nämlich wie man verdammt nochmal in einer Welt mit so vielen Problemen klarkommen soll. Wir haben diesen TheaterautorInnen jetzt einfach mal unterstellt, dass sie Fachleute in der Krisenbewältigung sind, weil sie sich ja hauptberuflich mit dem Drama befassen, dem Kern des Theaters. Das Drama lebt ja bekanntlich davon, dass immer irgendetwas schief geht. Und dieses Gefühl hat man ja leider auf der Welt gerade auch, dass alles etwas schief geht. Und deswegen wollten wir von diesen ganzen AutorInnen aus der ganzen Welt wissen, ob sie uns eine kurze Geschichte schreiben können, aus der wir vielleicht etwas lernen können oder die Mut macht, also die uns vielleicht auch zuversichtlich stimmt. Und übrigens, was auch anders ist als bei anderen Podcasts, ich bin nur heute da. Also ich bin nur heute der Host, nur für diese eine Folge, weil eigentlich ist die Idee, dass der Host dieser Serie das gesamte Ensemble des Deutschen Theaters Berlin ist. Zusammen geben wir all den AutorInnen unsere Stimmen, weil wir nämlich auch gefragt haben, ob die TheaterautorInnen ihren Text selber einlesen können. Und weil vermutlich nicht alle Spanisch oder Suaheli oder Georgisch können, haben wir es übersetzt. Okay, fehlt nur noch eine wichtige Info. Der erste Text kommt aus Argentinien. Von Emilio Garcia Webby. Und er heißt sogar Postales, was übersetzt Postkarten heißt. Also, passend, eine Postkarte aus Argentinien. Und Emilio Garcia Webby, der klingt so.
Padre e hijo nuevamente en la misma montaña. 35 años separan la primera subida de esta, con la diferencia de que ahora él es el padre y ya no el hijo. 35 años en los que el mundo se fue deshaciendo y rehaciendo.
Vater und Sohn wieder auf demselben Berg. 35 Jahre liegen zwischen dem ersten Aufstieg und diesem. Mit dem Unterschied, dass er jetzt der Vater ist und nicht mehr der Sohn. 35 Jahre, in denen die Welt sich im Sekundentakt auflöste und neu formte und Körper und Seele wie Kalkerde verbrannte. Sie nahm ihm seinen Vater und brachte ihm seinen Sohn. In seinem Rucksack trägt er den Proviant für sein Zeltlager dieses neuen Aufstiegs, aber er trägt auch die Last dessen, was er erlebt hat. Es ist ein Rucksack schwer wie Blei. Der Sohn trägt sein eigenes Gepäck, aber er wirkt leichter, unbesorgter, weniger tragisch. Das ist der Triumph des Vaters. Der glaubt, die dunkle Kette des ständigen Leids, der Bestürzung und der Verwirrung durchbrochen zu haben. Er ist fertig mit dem verfluchten Erbe. Er sieht ihn vor sich hinaufsteigen, agil und schweigsam, während er versucht, mit ihm Schritt zu halten. Aber in seinem Fall sind die wenigen Worte eher ein Zeichen der Entspannung als der Beunruhigung. Das Schweigen eint sie beide, denn sie haben sich nichts zu sagen, was nicht schon gesagt worden wäre. Es gibt keine aufgeschobenen Worte, es gibt keine zurückgehaltenen Umarmungen, es gibt keine Spekulationen, es gibt keine vertrackten Erbschaften, kein Zögern. Sein Sohn ist eine fremde Welt. Aber in dieser Fremdheit baut er seine Einzigartigkeit auf. Er hat sich davor gehütet, ihm Vorschriften oder Wünsche aufzuerlegen. Er hat es vermieden, all das auf seinen Sohn zu projizieren, was er nicht tun und sein wollte oder konnte. Er ist ein akribischer Zerstörer jedes kindlichen Gesetzes, jeder Heimat und Abstammung gewesen. All das, denkt er, während er hinter ihm aufsteigt. Stolz, mit im Rhythmus des Aufstiegs klopfendem Herzen. Und wie er ihn so ansieht, erkennt er, dass der junge Mann vor ihm eine verbesserte Version von all dem ist, was er selbst zu sein versuchte. Sein Sohn ähnelt ihm überhaupt nicht. Das ist sein Stolz. Das ist sein einziges Kunstwerk. Im Jahr 2015 wurde der italienische Schriftsteller Eri De Luca vor Gericht angeklagt, weil er öffentlich zur Sabotage des Baus der Eisenbahnlinie zwischen Turin und Lyon aufgerufen hatte, die die Alpen überqueren und Umweltschäden in diesem unberührten Gebiet und den umliegenden kleinen Dörfern verursachen sollte und deren Konstruktion das Susatal mit Asbest verseuchen würde. Als Rosa Luxemburg 1889 ihr Studium an der Politikwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich aufnahm, belegte sie einige Kurse in Botanik. Doch erst 1913 verpflanzte sie das erste Johannisbeerblatt in ein Notizbuch. In den folgenden 6 Jahren, bis zu ihrem Tod, bewahrte sie Blätter von Ulmen, Zypressen, Rosen, Linden, Narzissen, Kastanien, Olivenbäumen und Blüten in verschiedenen Größen und Düften auf, auch während ihrer Gefängnisaufenthalte. Sorgfältig und ekstatisch notierte sie in ihren zu Herbarien umgewandelten Notizbüchern die Klassifizierung, das Aussehen, die Familie, den Namen sowie den Duft und die Blütezeit all dieser Pflanzen. 5 Jahre später bestieg er den Berg zum dritten Mal. Beim ersten Mal war er der Sohn, beim zweiten Mal der Vater. Zwischen dem ersten und dem zweiten Mal lag nicht weniger als ein ganzes Leben. Zwischen dem zweiten Mal und diesem nur 5 Jahre. Oder besser gesagt das, was vom Leben übrig bleibt. Subtrahieren ist das Verb. Lebensjahre verbleiben, natürlich. Aber es schwindet auch die Kraft in den Beinen. Es schwinden Zähne, Haare, Sehkraft. Die Präzision der biologischen Funktion, die der Organismus vor einiger Zeit als selbstverständlich erachtete, schwindet. Ach, die Nieren, ach, die Knie. Aber auch das Antonym des Addierens ist anwendbar. Bauchfett kommt hinzu, das viel schwieriger loszuwerden ist als vorher. Brillen kommen hinzu, eine zum Lesen, eine um in die Ferne zu sehen. Müdigkeit kommt hinzu. Es kommen so starke Schmerzen in den Füßen hinzu, wenn man den Abstieg vor sich hat, dass es einem vorkommt, als sei man auf der glühenden Oberfläche der Hölle gelaufen. Kurz gesagt, es kommen Jahre hinzu. Das Leben ist eine grundlegende mathematische Operation. Das Einzige, was sich nicht ändert, ist die Leidenschaft. Die Leidenschaft bleibt intakt. Genau wie der Titel dieses Buches von Georges Steiner, das ihm so gefällt. Intakte Leidenschaft. Eri De Lucas Hände sind wettergegerbt und voller Schwielen, nicht wegen der Anforderungen seiner Tätigkeit als Bergsteiger, sondern weil er aufgrund seiner bescheidenen Herkunft Arbeiter und Maurer war und Schaufel und Spitzhacke seine ersten Schreibwerkzeuge waren. Während der NATO-Bombardierung Serbiens im Jahr 1999 fuhr Eri auch Versorgungslastwagen. Und er verliebte sich in die Bibel und lernte autodidaktisch Latein und Althebräisch, allerdings ohne religiöse oder mystische Implikationen. Lange Zeit wurde gemunkelt, dass der Leichnam, der im Grab von Rosa Luxemburg bestattet wurde, nicht ihr gehörte. Es hieß, ihr echter Leichnam, verstümmelt, ohne Kopf und Gliedmaßen, befinde sich in den Kellern der Charité. Er begann zufällig zur selben Zeit mit dem Schreiben, zu der er auch anfing, regelmäßig Berge zu besteigen. Man könnte sagen, er ist ein Spätwanderer und Schriftsteller. Als er kurz vor seinem 50. Lebensjahr stand, wurde ihm plötzlich die kategorische Natur dieser Zahl bewusst und er fragte sich, welche Dinge er in den nächsten Jahren nicht mehr tun können würde. Eines davon war Bergsteigen. Also beschloss er, in diesem Spiel der Addition und Subtraktion keine Zeit mehr zu verlieren, sondern es zu gewinnen. Er kaufte sich Trekkingschuhe und begann mit Auf- und Abstiegen durch unsägliche Landschaften und reine Luft inmitten einer sanft wilden und mäßig gnadenlosen Natur. Genau wie Eri De Luca, der kommunistische und Arbeiterschriftsteller, der im hohen Alter mit dem Alpinismus begann. Was sie jedoch unterscheidet, ist das enorme Talent De Lucas, mit wenigen Worten die schönsten Geschichten zu spinnen, die ein Schriftsteller erzählen kann. Ihm selbst hingegen fällt es viel schwerer zu schreiben, als einen Berg zu erklimmen. Auf die Frage nach dem Nutzen der Literatur antwortete Erri de Luca einmal mit einem Zitat aus der Bibel: Öffne deinen Mund für die Stummen. Und er fügte hinzu, dass das Ziel darin bestehe, wie ein Schuhmacher zu sein, für den es zuallererst zu erreichen gelte, die besten Schuhe herzustellen, zweitens aber dafür zu kämpfen, dass alle ein gutes Paar bekommen können. Um Rosas Leichnam zu identifizieren, versuchte man, DNA-Proben aus den Resten von Rosas Speichel zu gewinnen, die sich angeblich noch in ihren Herbarien befanden, jenen insgesamt 18 Notizbüchern, die heute in Warschau aufbewahrt werden. Inmitten katastrophaler politischer Turbulenzen schien Rosa der Meinung zu sein, dass es zur Aufrechterhaltung der revolutionären Tätigkeit auch notwendig sei, eine zarte Beziehung zu Lebensformen einzugehen, die sich zwar von der menschlichen unterscheiden, in diesem Fall der pflanzlichen Lebensform, die jedoch mit uns zusammenleben.
Cuando él muera, pide que su cuerpo sea cremado y sus cenizas arrojadas en esta ubicación. 41 grados, 10 minutos 54, 7 segundos sur, 71 grados, 33 minutos 19, 2 segundos oeste.
Als er stirbt, bittet er darum, dass sein Körper eingeäschert und die Asche genau an dieser Stelle verstreut wird. 41 Grad, 10 Minuten 54,7 Sekunden südlicher Breite und 71 Grad, 33 Minuten 19,2 Sekunden westlicher Länge. Es ist ein etwas anstrengender, dreistündiger Aufstieg zu der schmalen Metallbrücke, die das Tal überblickt und dem herrlichen Wasserfall den Rücken zukehrt. Von dort, zugunsten des Flusses und des Windes, die auf dämonische Weise nach Patagonien strömen, können seine zu Staub zerfallenen Überreste verstreut werden. Ohne Zeremonie. Bei gutem Tempo dauert der Abstieg dann nur noch 2,5 Stunden. Und von der Basis bis zur Brauerei, die er so sehr mag, sind es 15 Minuten mit dem Auto. Dort kann mit einem schönen, frischen und sehr herben Bier angestoßen werden. Rosas Herbarien gehören zu den schönsten Notizbüchern, die es gibt. Erris Bücher mit ihrer synthetischen Tiefe gehören zu den schönsten der zeitgenössischen italienischen Literatur.
De los más bellos de la literatura italiana contemporánea. Buenos Aires, September 2023.
Das war die erste Folge von ATT On Air. Die erste Postkarte kam aus Argentinien. Alle weiteren Infos zu Emilio Garcia Webby findet ihr auf unserer Homepage und in den Shownotes. Vielen Dank, ihr wart ein wunderbares Publikum. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Den Podcast findet man überall dort, wo man Podcasts findet. ATT On Air ist eine Podcast-Serie des Deutschen Theaters Berlin nach einer Idee von Bernd Isele, Carla Mäder und Johann Otten. In dieser Folge mit einem Text von Emilio Garcia Webby und mit mir, Jonas Hien. Übersetzung Feli Zernak und Marie Speckmann, Musik Matthias Luno, Assistenz Merit Grimm, technische Realisation Martin Persson, Regie Johann Otten.